Wir haben heute einen sehr schönen Sommertag, wo die Sonne scheint und wir auch mal wieder den Himmel sehen können und tatsächlich erfahren können, dass es nicht nur ein Gerücht ist, sondern dass es auch blau ist. Wenn man nachts nach oben schaut, dann sieht man viele Sterne am Himmel, wenn das Wetter schön ist. Die funkeln und leuchten. Und ich habe mich gefragt, ja, wie ist das? Wenn einer dieser Sterne weg werden, würde man das überhaupt merken? Ich würde mal so sagen, der normale Mensch würde es nicht merken. Die Astronomen, also die sich als wissenschaftlich mit den Sternen beschäftigen, denen würde es sicherlich früher oder später auffallen. Aber wie ist das mit den Sternen und mit uns? Ich habe mich gefragt, könnten wir uns Folgendes vorstellen? Wir kommen in eine Gemeinde und weil wir dort ankommen, wird aus ihr, die es schwer hat, plötzlich eine super Gemeinde. Es ist alles ganz toll und wunderbar und es geht voran, es kommen neue Mitglieder. Könnten wir uns vorstellen, andererseits, wir kommen in eine guten Gemeinde, die funktioniert, und plötzlich ist wegen uns Streit, Zerfall, Rückgang. Oder ist solche Frage überhaupt, sag ich mal, an den Haaren herbeigezogen und ist es eigentlich so, dass wir uns nicht so wichtig sehen, nehmen sollten, so wie ein Stern, der am Himmel ist. Und wenn er weg ist, es würde eigentlich keine Rolle spielen, denken wir. Wenn wir in den Himmel heute schauen, dann sehen wir eine ganze Menge Sterne. Und ich sag mal, einen, den wird man immer, sag ich mal, sofort erkennen. Nämlich Nummer 2, neben der Venus ist es der Jupiter, groß strahlend. Und dieser Stern hat etwas Besonderes, er ist eigentlich kein Stern, er ist ein Planet, aber er ist der zweithellste Stern sozusagen, den wir am Himmel beobachten können. Ich komme darauf später noch einmal zurück. Ich hatte anfangs die Frage gestellt, die einzelne Person und die Gemeinschaft, die Gemeinde oder wie wir das sehen sollen. Die Bibel gibt unterschiedliche Antworten. Und es ist tatsächlich so, dass wir Beispiele finden, dass einzelne Personen eine große Rolle gespielt haben. Es gab da zwei große Städte im alten Israel, die eine hieß Sodom und die andere Gomorra. Und über jene ist das Gericht Gottes beschlossen worden. Aber es gab eine Besonderheit darin, dass ein Freund Abrahams, sein Neffe Lot, dort wohnte. Und Gott teilte ihm mit, er hatte vor, das Gericht an diesen Städten zu vollziehen. Und wir kennen diese Geschichte sicherlich gut, was dann passierte. Abraham verhandelte mit Gott, ob er nicht die Städte verschonen wollte, um Gerechte, die vielleicht darin wohnen und mit vernichtet würden. 50. Gott sagte, ja gut, wenn ich 50 Leute fände, würde ich sie verschonen. Und wir wissen, wie er weiterhandelt. 40, 30 bis auf 10. Um 10 Leute willen hätte Gott die Städte verschont. Tausende von Menschen Leben hängt von einer kleinen Anzahl anderer ab, die dort wohnen, Gerechte. Lot war einer von ihnen. Aber leider waren darin nicht einmal 10. Und das Gericht vollzog sich an ihnen und sie wurden vernichtet. Wir sehen eine andere Geschichte. Im Jakobusbrief, schreibt Jakobus über einen Menschen, der Elia heißt, einen Prophet. Und wenn wir im Alten Testament die Geschichte sehen, dann ist das einige Kapitel, die sich diesem Propheten widmen. Und er hat großen Einfluss auf das Geschehen in Israel. Aber was Jakobus hier sagte, er betete intensiv und darum regnete es ungefähr 3,5 Jahre nicht. Und er betete wiederum, heißt es, und der Himmel gab seinen Regen. Eine einzelne Person bewirkt ganz große, wunderbare Dinge. Und wir fragen uns, Pech, wie ist es mit uns? Kommt darauf noch später. Es gibt leider auch negative Beispiele. Da gibt es eine Geschichte, wo das Volk Israel in das Land Kanaan einzieht, nach den Verheißungen, die Gott dem Volke gegeben hat. Mose hat sie durch die Wüste geführt, aus Ägypten heraus, und Josua führt sie jetzt in das gelobte Land. Und eine der ersten Konfrontationen ist mit den Städten Jericho, umliegenden. Und wir kennen die Geschichte, Gott tut ein Wunder, indem er etwas ganz Besonderes bewirkt, damit diese Stadt eingenommen werden sollte. Aber es ist, sag ich mal, etwas Besonderes in dieser Stadt. Gott hat sie unter den Bann gestellt. Das heißt, alles das, was an Wertsachen in dieser Stadt gefunden wird, Gold, Silber und so weiter, sollte dem Tempel gehören, und das Volk durfte sich davon nichts nehmen. Und dann lesen wir komischerweise Folgendes. Josua im 7. Kapitel im 1. Vers heißt es: Aber Israel vergriff sich an dem Gebannten. Und das wurde dadurch offenbart, dass sie als nächstes Ziel eine Kleinigkeit zu bewältigen glaubten, nämlich eine Stadt Ai, heißt sie, einzunehmen. Und die Kundschafter sagten, da braucht ihr euch gar nicht viel zu bemühen, das ist so ein paar kleine Leute, das machen wir sozusagen mit links. Und mitnichten, sie wurden vernichtend geschlagen, die Israeliten. Und Josua und das ganze Volk war aufgelöst und frage, wie kann denn das sein? Herr, warum entziehst du uns deine Hilfe und deinen Segen? Wie sollen wir denn jetzt überhaupt zurechtkommen, wenn das auch noch publik wird und die anderen umliegenden Staaten davon hören? Und er sagte, Israel hat gesündigt. Es hat sich an den Gebannten vergriffen, es hat etwas sich genommen, was dem Volke nicht zustand. Und wie sich herausstellte, war es nicht eine ganze Gruppe von Menschen oder das ganze Volk. Ein einziger, Achan, war es gewesen, der sich vergriffen hatte, der sozusagen von den Habseligkeiten der Stadt etwas für sich genommen hatte und es im Zelt verborgen hatte, vergraben. Und der Segen Gottes ist davon, von dem Volk gewichen. Und das Interessante ist, obgleich es nur einer gewesen ist, heißt es hier im Vers, wie ich gelesen hatte, im Kapitel 7, Vers 1, aber Israel vergriff sich an dem Gebannten. Und da ist es ganz merkwürdig, wir denken uns, was kann denn das sein, dass sozusagen die ganze Gemeinschaft verbunden wird mit einer einzigen Person. Es ist so wahrscheinlich, dass Gott etwas sagen wollte, nämlich es gibt nicht nur den Blick auf den Einzelnen, man handelt als Volk, als Gemeinschaft. Vielleicht war es so gewesen, dass einige es beobachtet hatten. Alle haben von Josua gehört, was Gott vorher gesagt hatte, aber sie haben darüber geschwiegen. Und damit hätten sie sich schuldig gemacht, und die Schuld wäre sozusagen, die Schuld Achans wäre zu einem Schuld des Volkes geworden. Wenn wir etwas unter den Teppich kehren und wissentlich Gottes Wort damit missachten, hat das Auswirkungen möglicherweise auf die große Gemeinschaft. Ein Einzelner hat hier etwas Großes, in Anführungsstrichen negativ Großes, bewirkt. Vielleicht ist es aber auch nur so, dass Gott uns etwas zeigen wollte. Jeder Einzelne hat eine Bedeutung. Im 1. Korintherbrief, im 5. Kapitel, lesen wir von einer Geschichte, die sich da in der Gemeinde ereignet hatte. Paulus ist empört darüber, dass die Gemeinde es duldete, dass ein Christ, ein Mitglied der Gemeinde, eine Beziehung mit der Stiefmutter begonnen hatte und darüber geschwiegen hat. Und er sagt in diesem Zusammenhang: Wisst ihr nicht, dass der Sauerteig, ein bisschen Sauerteig, den ganzen Teig durchsäuert? Wenn man so etwas duldet, sozusagen, ist es nicht etwas singulär, was die Einzelne betrifft. Es kann sozusagen zu einem Problem der gesamten Gemeinschaft werden. Ein Beispiel auch, was vielleicht das Handeln Gottes deutlich machen könnte. Wenn ich ein wunderbares Auto habe, ein Mercedes, 250 PS, neueste Technologie, Navigationsgerät, automatische Kupplung, Xenon-Scheinwerfer, was es alles so gibt. Aber die Bremsen werden kaputt, dann nützt uns das Auto nicht. Es ist nichts wert, ich kann es nicht gebrauchen. Das heißt, eine Kleinigkeit, jedes einzelne Teil sonst ist in Ordnung und wunderbar, aber das Gesamte funktioniert nicht, wenn ein wichtiges Teil nicht funktioniert. Vielleicht ist das auch etwas, was uns diese Geschichte von Achan sagen will. Jeder einzelne von uns hier ist nicht da. Ich bin nicht da. Marion ist nicht da, weil es Lust ist oder weil es mal sozusagen Schickimicki-Entscheidung Gottes ist, dass wir dazu gehören. Wir sind dazugefügt worden, weil sich Gott etwas dabei gedacht hat und einen Plan sozusagen für den Einzelnen und auch einen Plan für die Gemeinde hat. Wenn ich eine Jogi Löw betrachte, dann stellt er vor jedem Spiel eine Mannschaft zusammen. Und die kommen dann aus unterschiedlichen Vereinen. Bayern München hat einen großen Teil, jetzt hat auch Leipzig einen Teil dazu beigetragen, Timo Werner beispielsweise. Vom HSV ist niemand dabei zurzeit. Warum nicht? Weil die einzelnen Spieler nicht geeignet dazu sind. Wenn wir nicht gut genug spielen, sage ich einmal, in der Liga, dann wird uns Gott nicht berufen. Keinen von uns sozusagen als aus der Gemeinde berufen in sein Werk möglicherweise. Eine Möglichkeit, es muss nicht so sein. Damals bei den Juden, bei Achan war das so. Da war etwas, was sie disqualifiziert hatte. Aber es gibt etwas, was ich noch betonen möchte. Es gibt nicht so etwas, glaube ich, wie eine Gemeinschaftsschuld, die wir tragen müssten. Es heißt nämlich, jeder Einzelne von uns wird vor dem Richtstuhl Christi treten müssen und für sein Leben Rechenschaft abgeben. Korinther 3, wenn ich mich nicht irre, beispielsweise in Römer 14, lesen wir darüber. Aber es ist so, selbst wenn eine ganze Gemeinde, sage ich einmal, ein ganz heftiges Problem hat, wie zum Beispiel die Gemeinde in Sardes, von der sogar Jesus sagt, ihr seid tot, War es so, dass einige von ihnen sich nicht befleckt hatten und in weißen Kleidern einhergehen sollten als Gerechtfertigte? Wir alle sozusagen sind immer noch Gott selbst verantwortlich und müssen unser Leben vor ihm rechtfertigen. Aber wir sind keine Individuen für sich, sondern wir stehen in Beziehung zueinander, eben halt wie es Paulus beschreibt, als Leib. Wir gehören zusammen, jedes einzelne Glied, und hat eine Aufgabe zu erfüllen. Nun will ich ein bisschen deutlicher machen, worauf ich eigentlich in dieser Predigt hinaus will. Nämlich, wenn ich mich betrachte, stelle ich fest, Theorie ist gut, aber bin ich wirklich so wichtig? Stimmt es so, dass ich ein unentbehrlicher Teil sozusagen wäre? Gott mag es vielleicht so sagen, aber mein Empfinden spricht vielleicht nicht dafür. Möchte mal jetzt eine Stelle zitieren, die, wie ich glaube, nicht sehr häufig zitiert wird. Sie befindet sich im 2. Mose im 31. Kapitel, Vers 1 bis 3. Da heißt es, Situation ist, es werden Regelungen getroffen für das Bau des heiligen Zeltes, worin nachher der Gottesdienst stattfindet, mit dem Zelt, mit dem Heiligen und dem Allerheiligsten, wo die Opfer und so weiter gemacht werden. Und hier geht es darum, dass eben halt Mose Anweisungen gibt, wie dieses Zelt denn nun auszusehen hat. Da heißt es, dann sprach der Herr zu Mose, siehe, ich habe Bezaleel, dem Sohn Uris, dem Sohn Hurs, vom Stamme Juda, mit Namen berufen und ihm mit göttlichen Geiste erfüllt, mit Weisheit, mit Verstand und mit Erkenntnis aller in allerlei Arbeiten, um Erfindungen zu ersinnen und sie auszuführen in Gold, Silber, Erz und so weiter. Was ist der Punkt? Gott hat berufen, haben wir gelesen. Er hat diesen Bezaleel gerufen und ihm als nächstes besondere Gaben gegeben, den Geist gegeben. Und weil er das getan hatte, verstehe ich diese Stelle so, war er in der Lage, Besonderes zu tun. Und wir erinnern uns, was eine der großen Verheißungen ist, die Gott uns Christen gegeben hat. Ihr werdet, wenn ihr euch taufen lasst, den Geist Gottes empfangen. Und dieser Geist Gottes ist das, was in uns etwas bewirken kann. Uns besondere Qualitäten verleihen kann, die wir vielleicht so als normale Menschen nicht hätten, aber die wir bekommen, weil Gott mit uns arbeiten will. Und wir sehen das an anderen Leuten. Von Stephanus war die Rede als ein Mann voller Geistes. Wir sehen Apollos, der feurig im Geiste heißt es und den Leuten in Korinth eine große Hilfe geworden ist in ihrem Glaubensleben und im Kampf, den sie für das Evangelium haben mussten. Gott hat diese Leute ausgerüstet und zwar bewirkt, wie ich das zumindest erkenne, durch den Geist, den er gibt, um sie auszurüsten, um für die Gemeinschaft etwas beizutragen. Und Marion hat heute Morgen ja aus dem Thessalonicher Brief gelesen. Und da stehen viele wichtige Dinge drin. Und vielleicht, denke ich mal, hat man vielleicht das überhört, was ich heute Morgen eigentlich mal als einen Gedanken besonders herausstellen will. Es heißt dort, gleich zu Anfang im ersten Vers, im Übrigen nun, ihr Brüder, bitten und ermahnen wir euch im Herrn Jesus. Also, das liegt Paulus wirklich sehr am Herzen. Im Namen des Herrn Jesus bittet und ermahnt er sie. Zu was? Ihr möget noch mehr zunehmen in dem Sinne, wie ihr von uns vernommen habt. Ihr möchtet noch mehr zunehmen. Das bedeutet, sie hatten schon einen besonderen Stand erreicht. Sie hatten schon eine gewisse Qualität erreicht. Denn später sagt er ja im Vers 9, in Bezug auf die Bruderliebe habt ihr nicht nötig, dass ich euch schreibe. Ihr selbst seid von Gott gelernt. Ihr sollt zunehmen. Und das bedeutet doch, dass Gott mit dem Erreichten eigentlich nicht zufrieden ist, was er mit uns erreicht hat, sondern er tatsächlich vorhat, uns noch weiterzuführen. Zunehmen bedeutet ja Wachstum. Und das sagt doch eigentlich aus, dass nicht nur Wachstum gewollt ist, und wenn es von Gott gewollt ist, dann muss es auch möglich sein. Und der Geist Gottes, den er uns gegeben hat, so verstehe ich es, ermöglicht uns zu wachsen. Erinnern wir uns nicht an das, was Jesus gesagt hat im Johannes 15. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jedes Schoß an mir, das keine Frucht trägt, nimmt er weg. Und jedes, was Frucht trägt, das reinigt er, damit es mehr Frucht trage. Mehr Frucht trage bedeutet, es trägt jetzt, sagen wir mal, 500 Gramm und es soll 550 Gramm tragen. Es trägt 550 Gramm, es soll 600 Gramm tragen. Wir sollen wachsen, zunehmen. Das ist das, was Gott nicht nur will, sondern wozu er auch arbeitet, was er bewirkt. Ich habe von Pflanzen gehört, die alt geworden ist. Wenn sie aufhören zu wachsen, sterben sie. Nur wenn sie immer weiter wachsen, leben sie. Stillstand ist keine Option. Auch für uns, glaube ich, gilt das. Gott ist nicht mit uns zufrieden, mit dem Stand, den wir haben. Er möchte uns voranbringen. Zum Schluss möchte ich auf unseren Nachbarn kommen. Ich möchte was von ihm erzählen. Eigentlich ist er nicht unser Nachbar, er heißt Proxima Centauri. Es ist der Nachbar unserer Sonne, der nächste wirkliche Stern, Proxima Centauri. Ungefähr 4,2 Lichtjahre entfernt von uns, 40 Billionen Kilometer. Und was könnte man von diesem Stern sagen? Er ist ein kleines Licht. Er ist erst vor knapp 100 Jahren entdeckt worden, weil er so klein ist. Ich habe von Jupiter vorhin gesprochen und Proxima Centauri ist gerade mal im Durchmesser doppelt so groß und ein Winzling damit unter den Sternen. Aber was will ich damit sagen? Es ist eine Frage der Perspektive. Wenn wir ihn nämlich jetzt suchen würden, würden wir ihn mit bloßem Auge nicht kennen. Wir müssten tatsächlich ein Fernglas zur Hilfe nehmen, um ihn von der Erde aus zu sehen. Ein kleines Licht. Aber täuschen wir uns nicht. Er ist deshalb nur unsichtbar, weil er 50.000 Mal weiter von der Sonne entfernt ist als Jupiter. Und das Besondere an ihm ist, er leuchtet von sich selbst. In ihm findet die Kernfusion statt. Er ist ein richtiger Stern. Von ihm geht Energie aus, Kraft aus, Licht aus. Jupiter gibt nur wieder, was er von der Sonne hat. In seinem Umfeld, seinem Mond, ist es unmöglich, nach heutiger Sicht, dass sich dort Leben entwickelt. Proxima Centauri ist zwar nur ein kleines Licht unter all den Sternen, aber er hat einen Planeten in der Größe der Erde und ist der einzige Planet, den wir heute kennen, auf den es tatsächlich Leben geben könnte, weil er in der Lebenszone des Planeten ist. Wenn man zu nah an dem Planeten ist, an der Sonne ist, verbrennt man sozusagen, wenn man zu weit entfernt ist, ist es zu kalt. Dieser Planet, der heißt Proxima Centauri b, so haben sie ihn getauft, ist in einer Zone, wo tatsächlich Leben sein könnte. Und das bedeutet aber in erster Linie, dass Proxima Centauri in der Lage ist, Leben zu geben überhaupt. Jupiter kann das nicht. Aber was hat es mit uns zu tun? Jesus spricht zu der Samariterin am Brunnen davon, dass er etwas geben will, lebendiges Wasser. Und spricht da von dem Geist, von dem Wasser, was Leben gibt. Wir haben dieses Wasser enthalten. Wir können Leben geben. Selbst wenn wir nur kleine Leuchten sind, sind wir in der Lage, Leben zu spenden. Die großen, mächtigen dieser Welt, die vielleicht hell erscheinen, so wie Jupiter am Himmel, sind dazu nicht in der Lage. Aber die kleinen, die wirklich Sterne sind, sie können Leben spenden. Und was von uns ausgeht, auch wir haben den Geist Gottes empfangen und wir können dazu beitragen, dass Leben Segen hinaus in dieser Welt gibt, weil Gott uns dazu den Geist Gottes etwas von sich gegeben hat, von seiner tiefen Göttlichkeit und Kraft, die in uns wirksam ist. Es gibt einen Unterschied zu der Physik, das Letzte, was ich sagen will. Wenn eine kleine Sonne in der Nähe einer ganz großen, mächtigen, massenvollen Sonne ist, dann entzieht die große Sonne der kleinen Masse und der Kleine wird noch kleiner. Wir sehen das vielleicht in der Welt, wo die Mächtigen dieser Welt ihre Macht dazu missbrauchen, um von den Armen etwas wegzunehmen, damit sie noch reicher werden. Bei Gott ist es anders. Er gibt den Kleinen. Wenn man sich Gott naht, dann naht er sich zu uns. Und er gibt uns Anteil an dem geistlichen Segen. Wenn wir also uns ihm nahen, dann können wir aufgefüllt, größer werden. Und daher wird dieses Wort nochmal bestärkt. Nehme zu. Weil das, was uns Wachstum bereitet ist, durch Gottes Nähe möglich ist. Wir können ein kleines Licht nur sein, aber wir können sogar größer werden, weil Gott uns nichts entzieht, sondern uns schenkt. Und das soll uns Mut machen, wenn manchmal auch dunkle Tage uns begleiten.